Deutschlandfunk Kultur heute.
Am Mikrofon begrüßt Sie Doris Schäfer-Noske. Heute geht es an zwei Orte, die beide keine 10 Kilometer von der deutschen Grenze entfernt sind. In Erl, in der Nähe von Kufstein, haben nämlich die Tiroler Festspiele begonnen und in Bregenz am Bodensee hat eine spektakuläre Performance stattgefunden. Außerdem fragen wir, wie die Filmfestspiele im tschechischen Karlovy Vary ihr Doppeljubiläum gefeiert haben. 80-jähriges Bestehen und 60. Ausgabe. Auch das Documenta-Institut hat zurückgeschaut auf die Geschichte der Weltkunstausstellung und Frankreich hat heute den ersten nationalen Gedenktag für den jüdischen Offizier Alfred Dreyfus begangen. In der Sage vom fliegenden Holländer, da geht es um einen Kapitän, der dazu verdammt ist, mit seinem Geisterschiff auf ewig über die Meere zu irren. Er ist verflucht, weil er Gott getrotzt hat und er kann nur erlöst werden durch die Liebe einer Frau, die sich für ihn opfert. Bevor Richard Wagner aus dieser Sage eine Oper gemacht hat, da hat er selbst eine dramatische Schiffsreise erlebt, wochenlang gefährliche Stürme, vielleicht ja ein Auslöser für diese Oper. Auf jeden Fall sind die Tiroler Festspiele in Erl jetzt gestern Abend mit dem fliegenden Holländer eröffnet worden und unser Musikkritiker Jörn Florian Fuchs war dabei. Die stürmische See und das gruselige Geisterschiff, wie erlebt denn das Publikum in Erl das Ganze?
Man könnte fast sagen immersiv, denn das findet ja im Passionsspielhaus statt. Es gibt daneben noch das neu gebaute Festspielhaus. Und das Passionsspielhaus hat nicht allzu viel Technik und vor allen Dingen auch keinen Orchestergraben. Das bedeutet, die Musikerinnen und Musiker sind Teil des Bühnenbilds, sind im Grunde Teil der Schiffsbesatzung. Also wir schauen nach vorne und sehen das Orchester, sehen die Protagonisten. Es wird mit Videos gearbeitet, mit einigen wenigen sparsamen Requisiten und diese Mischung, dass wir eben diejenigen, die die Musik entstehen lassen und gleichzeitig die spielen, zusammen erleben, das ist erstmal frappant und ist eigentlich eindrücklich.
Wie wurde denn die Geschichte vom fliegenden Holländer in Erl gedeutet?
Also Josef E. Köpplinger inszeniert das relativ konventionell, wobei ganz am Anfang im ersten Akt, da ist Senta ja noch nicht präsent. Sie ist allerdings hier schon präsent, nämlich sie ist ganz vorne und hat zwei kleine Schiffe, unter anderem eben das Schiff des Holländers. Da schaut sie immer sehnsuchtsvoll drauf. Es gibt auch so einen kleinen Projektor, der läuft. Also irgendwie scheint es so eine Art Erinnerungsfilm, Erinnerungstheater von Senta zu sein oder vielleicht auch einfach eine Fantasie. Das wird nicht richtig klar und richtig aufgelöst, denn im zweiten Akt haben wir dann ein sehr realistisches und sehr handfestes Theater by the book, neudeutsch gesagt. Also sprich, es gibt in vollem Kostüm die Geisterarmee des Holländers. Es wird eigentlich alles sehr stückgemäß so erzählt, mit klarer Personenführung, klar nachvollziehbar, aber halt auch nicht wirklich mit einer Deutung und relativ konventionell. Das ist für ein Publikum, das Erl erprobt ist und seit Jahrzehnten dahin geht, vielleicht sogar ein bisschen überraschend, weil in den Anfängen gab es auch diese sehr reduzierten Wagner-Arbeiten unter dem Festspielgründer Gustav Kuhn, wo man wirklich ganz, ganz wenig Requisiten hatte und eigentlich fast ins Konzertante hineinging. Und mittlerweile gibt es eher so etwas avanciertere Regiehandschriften. Das ist, wenn man so möchte, jetzt beim Holländer ein kleiner Schritt zurück. Aber gut, das ist jetzt auch nicht schlimm. Das Stück wird erzählt, es wird gut erzählt und es funktioniert.
Dann wollen wir mal auf die Musik kommen. Seit fast 2 Jahren leitet der Jonas Kaufmann die Tiroler Festspiele, ein Star-Tenor. Hat das denn Einfluss auf die Leute, die dann in Erl als Sängerinnen und Sänger auftreten?
Ja, er hat also schon ein Adressbuch, das sehr umfangreich ist und es ist immer wieder überraschend, bei vielen Aufführungen, auch bei konzertanten Opern, große, große Namen zu haben. Es gab mal was ganz Skurriles, da ist eine Sängerin ausgefallen und dann gab es einen Ersatz für einen Abend, das war Lisette Oropesa. Das ist nun einer der Superstars weltweit. Also so jemand als Einspringerin zu kriegen, ist natürlich toll. Beim Holländer war es auch insgesamt recht gut besetzt. Wir haben vor allen Dingen Christopher Maltman als Holländer, den wir hier mal hören. Ja, Moltmann macht es sehr gut. Das ist jemand, der an allen großen Häusern ja auch auftritt, so jetzt halt auch in Erl. Gabor Breetz ist noch ein Name, den man kennt als Darlan, der das toll gemacht hat, und Nina Bezu als Senta, eine junge Sängerin, die nicht ganz so bekannt ist, die das technisch und vom Material her auch sehr gut umsetzt. Und Ascher Fisch, er ist GMD, Generalmusikdirektor in Erl. Er hat so einen, ja, echt ruppigen Wagner, der nicht das alles neu erfinden will, aber auch das funktioniert insgesamt recht gut. Das Publikum war sehr, sehr zufrieden mit diesem Abend in Erl.
Das war unser Musikkritiker Jörn Florian Fuchs über den Start der Tiroler Festspiele in Erl. Als die Kunstbiennale in Venedig im Mai eröffnet worden ist, da hat es vor einem Ausstellungsort die mit Abstand längsten Warteschlangen gegeben, nämlich vor dem österreichischen Pavillon. Warum? Weil dort die Künstlerin Florentina Holzinger provokante Live-Aktionen gezeigt hat. Zum Beispiel eine Urinspendenaktion, bei der das Abwasser eines Dixie-Klos über eine Kläranlage in ein Wasserbecken gelangt mit einer Taucherin darin. SeaWorld Venice lautet der Titel des Projekts und Wasser spielt dabei eine besondere Rolle. Das tut es auch bei einer neuen Performance, die jetzt in Bregenz zu sehen war. Bodensee-Mythen sollten dort das Thema sein. Zum Einsatz kamen Tänzerinnen, Glocken, ein Kran und ein Hubschrauber. Und mittendrin unser Kritiker Christian Gampert.
Der Hauptakteur ist natürlich der Bodensee. Ohne diese Sonnenuntergangskulisse in der Sommerhitze wäre das ganze Spektakel nur die Hälfte wert. Tausende saßen an der Mole und warteten ziemlich lange. Dann erschien in der Ferne ein Hubschrauber, der an einem Seil eine Glocke transportierte. Schillers Glocke? Nicht wirklich. Durch das Fliegen von Kurven geriet das Klanggerät in immer größere Schwingungen und wurde dann direkt vor der Mole versenkt. Tosender Beifall. Aber so what, was soll uns das? Im Vorfeld hatte Florentina Holzinger mitgeteilt, sie wolle versunkene Mythen ans Licht holen und ihre mit gefiltertem Urin gespeiste Venedig-Bassin-Installation nun in freier Natur ganz neu gestalten. Das Kunsthaus Bregenz übernahm die erheblichen Kosten.
Da ist es besonders mit dem natürlichen Wasser zu interagieren und der Bodensee ist halt sehr speziell, das hat uns schon sehr interessiert. Und da gibt's interessante Narrative zu bergen.
Zur Bergung wurde nicht nur ein Helikopter gechartert, sondern vor der Mole auch eine Pontonbrücke mit einem Kran installiert. Auf ökologische Probleme wolle man aufmerksam machen, auch am Bodensee kippt in der Hitze das Wasser. Das klang bei so viel CO2-gestütztem Maschineneinsatz ein wenig seltsam. Und man beziehe sich auf alte Bodensee-Legenden, wonach der Seeteufel eine versunkene Glocke bewache. In der Tat liegen noch zahlreiche Schiffswracks im Bodensee, die ironischerweise auch Warnglocken an Bord haben. Geborgen wurden von Florentina Holzinger dann mehr Jungfrauen und eine Glocke, möglicherweise die zuvor versenkte. Vier nackte Schlagzeugerinnen erzeugen am Ufer zunächst stille Geräusche, dann einen immer höllischer werdenden Wirbel, der später in apokalyptische Computersounds übergeht. Diese wagnerianische Klangkulisse gibt dem ritualhaften Geschehen die nötige Aura. An einem großen Ring zieht der Kran sechs nackte Tänzerinnen aus der Tiefe des Sees, die zunächst kaulquappenartig als arme Menschlein dahängen und sich dann zu regen beginnen. Als Zuschauer schaut man ständig in die untergehende Sonne, in der diese Frauen am Haken sich nun in verschiedene Posen begeben, kopfüber, quer als fliegende Fische, x-förmig gedehnt, als jugendstilartig sich an den Händen fassender Ringelreihen, schließlich in der Fallschirmspringerpose. Das alles ist mehr Artistik als Tanz und natürlich sind diese in der Luft sich windenden, nackten Körper Reinkarnationen früherer Holzinger-Figuren, der verführerischen Ophelia, die ins Wasser geht, der Melusine mit Fischleib, die nicht angeschaut, also nicht beherrscht werden darf, der von der Kirche geknechteten Frauen aus Sancta, die sich gegen die Unterdrückung zur Wehr setzen und sogar am Kreuz Sex haben. Das Problem an dieser Art von Theater ist, dass es nichts erzählt, sondern immer nur Zustände und Widerstandsformen tableauhaft vorzeigt. Bei der Bodensee-Etüde verzichtet Holzinger gänzlich auf die üblichen sadomasochistischen Exerzitien, die sind im Wasser auch kaum möglich. Stattdessen will sie beweisen, wie stark Frauen sind, mindestens so stark wie Männer, und dass sie auch die Lüfte beherrschen. Diese Zirkusnummern weiblicher Emanzipation werden dann noch getoppt durch das Bergen einer Glocke aus dem See, in deren Innerem eine Tänzerin, vermutlich Holzinger selbst, als tonerzeugender Klöppel schwingt. Sie ermannt sich sozusagen, der Klöppel ist ein Penissymbol, und klagt laut an. Schon in Sancta hatte Holzinger dieses Spiel mit der Glocke eingesetzt. Die leicht sektenartig wirkende Schwesternschaft, wie sie sich nennt, ihrer Getreuen seilte sich dann auf die herbeieilenden Boote ab und fuhr mit Holzinger davon. Alles in allem ein doch eher touristisches Ereignis.
Bodensee-Etüde über die Performance der Künstlerin Florentina Holzinger in Bregenz, berichtete Christian Gampert. Ein roter Teppich mitten in einem traditionsreichen Kurort mit heißen Quellen und mit barocken Hotelbauten. Genau diese Mischung, die macht das Filmfestival im tschechischen Karlovy Vary so besonders. Im ehemaligen Karlsbad, wo früher Dichter und Komponisten auf Kur waren, Adlige, ja sogar Kaiserinnen, da sind in der letzten Woche Schauspielstars geehrt worden. Juliette Binoche zum Beispiel oder Dustin Hoffmann. Aber auch jede Menge Kinofans waren da. Die internationalen Filmfestspiele von Karlovy Vary, die sind nämlich ein echtes Publikumsfestival. Zum 60. Mal haben sie jetzt stattgefunden und heute sind sie zu Ende gegangen mit der Verleihung des Hauptpreises des Kristallglobus. Eine besondere Ausgabe auch, weil das Festival vor 80 Jahren gegründet worden ist. Unsere Autorin Kirsten Liese war dabei und hat viele Filme gesehen.
Marina und Gorscha haben lange für eine Reise nach St. Petersburg gespart. Am Tag der Abreise stellt sich jedoch heraus, dass das Ehepaar Betrügern ins Netz gegangen ist. Die gebuchten Busse und Flüge existieren nicht, das Reisebüro ist aufgelöst, das Geld futsch. Aber bei diesem Schaden bleibt es nicht. Seine Entschlossenheit, die Gauner zu fassen, treibt den Mann in die Arme noch schlimmerer Gangster. Der bulgarische Beitrag »Black Money for White Knights« stand in Karlovy Vary exemplarisch für die Tendenz im osteuropäischen Autorenkino. Es gab sich grausamer, unerbittlicher und schmerzreicher denn je. Geschichtliche Aufarbeitung nahm dabei wenig Raum ein, gleichwohl lässt sich die kommunistische Vergangenheit von zahlreichen Produktionen, die das Festival im Wettbewerb zeigte, nicht abkoppeln. Die Einfalt der alten Leute, die in ihrer Vertrauensseligkeit gegen Ganoven nicht gefeit sind, lasse sich jedenfalls mit ihrer Prägung in den Zeiten des Eisernen Vorhangs erklären, sagt die bulgarische Filmemacherin Kristina Grozeva.
Die Menschen wurden im Kommunismus, speziell in Bulgarien, nicht wie Erwachsene, sondern wie Kinder behandelt. Durch permanente Kontrolle fühlten sie sich behütet, sodass sie nicht in die Lage versetzt worden sind, eigenverantwortlich zu handeln.
This generation, especially in Bulgaria now, is not capable to take responsibility.
Allerdings ging es auch in Beiträgen anderer Länder um wirtschaftliche Krisen, das leidige Geld und prekäre Familienverhältnisse. In dem Schweizer Beitrag Happy Family kämpft beispielsweise eine alleinerziehende Mutter mit der Bewältigung ihres Alltags zwischen mehreren Jobs um ihre Kinder und ihre Würde. Inspiriert zu dieser Geschichte wurde Regisseur Jan-Erik Mack in der Covid-Pandemie.
Wo wir plötzlich gesehen haben, dass Leute Schlange stehen, um Essen zu kriegen, was natürlich in der Schweiz ein extrem außergewöhnliches Bild ist. Die Schweiz ist eines der privilegiertesten Länder der Welt, aber wir wollten dem nachgehen und herausfinden, okay, wer sind diese Leute und wer ist betroffen von Armut?
Insgesamt bewegte sich der Wettbewerb in Karlovy Vary auf einem überdurchschnittlich hohen Niveau. Der dänische Film The Guest von Mads Mengels erinnert mit langen konfliktreichen Dialogen innerhalb einer Familie an Meisterwerke des skandinavischen Kinos von Ingmar Bergman oder Thomas Vinterberg. Er gewann verdient den großen Preis der Jury und den Regiepreis. Im Zentrum dieses komplexen, auffühlenden Kammerspiels steht mit Trine Dyrholm eine der international bekanntesten Schauspielerinnen Dänemarks. Hier brilliert sie als eine aufgedrehte Großmutter, an der sich die Konflikte entzünden.
For me, The truth about every character is to look for the cracks or the contradictions.
Für mich zeigt sich die Wahrheit einer jeden Figur in ihren Brüchen und Widersprüchen. Im Fall von Wiebeke suche ich die ganze Zeit nach ihrer Sehnsucht, nach Momenten, in denen sie sanft und im Kontrast zu ihrem sonst so aggressiven, wütenden Auftreten als eine fast fragile Person erscheint.
Where she's so brutal and like so furious.
Auffallend, der rabenschwarze Humor, der das osteuropäische Kino einmal auszeichnete, scheint den Filmemachern abhanden gekommen zu sein. Das ist für ein Festival nicht ganz einfach, räumt Festivalleiter Karel Och ein. Der Humor verschwindet zusehends, sagt Och. Indirekt oder subtil komme er noch vor, aber mitunter brauche es ihn ganz explizit und das sei kaum noch zu finden.
But sometimes you need more explicit humor.
In dem düstersten Drama Three Weeks After ist beispielsweise zu erleben, wie eine Bande abgestumpfter Jugendlicher auf einer Klassenfahrt einen Mitschüler foltert. Ein Drama aus Serbien, das fassungslos macht und ganz ohne voyeuristische Bilder das Grauen im Kopf entstehen lässt. Eine derart schwer verdauliche Geschichte auszuzeichnen, konnte sich die Jury nicht durchringen. Den Kristallglobus für den besten Film vergab sie stattdessen überraschend an Fruit Gathering von Aung Pyo, eine Liebesgeschichte zweier junger Frauen aus Myanmar.
Kirsten Liese war das mit ihrer Bilanz der internationalen Filmfestspiele im tschechischen Karlovy Vary. In Frankreich, da hat heute zum ersten Mal ein Gedenktag für Alfred Dreyfus stattgefunden. Das war ein jüdischer Offizier, der Ende des 19. Jahrhunderts zu Unrecht des Landesverrats beschuldigt und verurteilt wurde. Erst nach jahrelangem Kampf wurde seine Unschuld bewiesen und er wurde rehabilitiert. Die Dreyfus-Affäre, die gilt daher bis heute als Symbol für den Kampf gegen staatliches Unrecht und gegen Antisemitismus. Genau in diesem Zusammenhang hat der französische Präsident Emmanuel Macron auch den neuen Gedenktag gestellt. Ein Tag, an dem eine Dreyfus-Statue vors Kassationsgericht gebracht wurde, das Dreyfus heute vor 120 Jahren rehabilitiert hat. Über die Bedeutung dieses neuen Gedenktags habe ich mit der französischen Schriftstellerin Cécile Weiss-Brot gesprochen. Ihr Großvater ist im Vernichtungslager Auschwitz ermordet worden und sie beschäftigt sich seit langem mit der Erinnerungskultur und mit dem Holocaust. Was löst denn der neue Gedenktag für Alfred Dreyfus bei Ihnen aus, habe ich Sie gefragt. Die schlechte Tonqualität bitte ich zu entschuldigen.
Ich habe die Nachricht fast zufällig gehört, als ich heute früh einen französischen Sender gehört habe. Und mein erster Gedanke war Ratlosigkeit. Also ich verstehe nicht, was es bringt, um ehrlich zu sein, einen solchen Gedenktag neu zu initiieren.
Aber ist es denn nicht wichtig, dass an eine Person wie Alfred Dreyfus erinnert wird in einer Zeit, in der ja viele gar nicht mehr genau wissen, wer war das eigentlich, was ist ihm passiert und auch in einer Zeit, in der in Frankreich der Antisemitismus wächst?
Es ist natürlich immer wichtig, auf der Wache zu sein und gegen Antisemitismus zu kämpfen. Aber ist das die beste Lösung? Am 16. Juli ist auch ein Gedenktag und es geht dieses Mal um das Jahr 1942, wo 13.000 Leute aus jüdischer Herkunft verhaftet wurden, unter denen 4.000 Kinder, bevor sie zu einer Internierungslager, wie es heißt in Frankreich, deportiert wurden und dann weiter nach Auschwitz.
Also Sie haben die Befürchtung, dass sich hier zwei Gedenktage gegenseitig Aufmerksamkeit nehmen?
Genau so. Das heißt, sie werden sich überhaupt nicht gegenseitig verstärken, sondern sich aufheben.
Sie haben schon angedeutet, dass Gedenktage für Sie auch nicht die richtige Maßnahme sind, um gegen Antisemitismus zu kämpfen, wenn ich Sie da richtig verstanden habe. Was sollte denn die französische Regierung aus Ihrer Sicht stattdessen tun?
Also können Sie sich vorstellen, wäre es würde es, sorry, ein Gedenktag über Dreyfus im Jahr 1942 gegeben hätte oder in den 30er Jahren, hätte es diese Razzia nicht gegeben, das glaube ich nicht. Also nur Bildung in der Geschichtsstunde, einfach diese Geschichte zu lernen und vielleicht auch, als ich Schriftstellerin bin, glaube ich auch an die Literatur und einfach auch Proust und die Recherche lesen, wo es auch um die Dreyfus-Affäre geht.
Marcel Proust und à la recherche du temps perdu. Ja, ein anderer Schriftsteller, der hat ja auch Alfred Dreyfus geholfen, Emile Zola. Und der ist ja im Pantheon bestattet worden, in der französischen Ruhmeshalle. Hätte man nicht Dreyfus da auch längst hin überführen müssen?
Ich weiß es nicht. Also ich muss sagen, ich bin auch da skeptisch. Aber ich glaube nicht, dass solche Symbole leider so für den Kampf gegen Antisemitismus oder gegen irgendwelche politischen Probleme helfen können.
Das heißt, Sie wären dafür, dass es mehr Bildungsprogramme auch gibt, wo die Kinder und Jugendlichen über Antisemitismus, auch über die Geschichte zum Beispiel eines Alfred Dreyfus aufgeklärt werden?
Ja, zum Beispiel. Also ich glaube, Schule ist wirklich der wichtigste Ort, wo das geschehen kann. Und ich glaube, dass die ganze Geschichte erzählt sein sollte. Das heißt nicht nur, was in seiner Zeit geschehen ist, aber die Nachgeschichte, also wie die Französische Republik damit umgegangen ist, mit Verlegen, mit Zögerungen und alles, was seitdem geschehen ist.
Die französische Schriftstellerin Cécile Weiss-Brot war das über den neuen französischen Gedenktag für den Offizier Alfred Dreyfus. Monatelange Debatten um antisemitische Bilder. Damit ist die letzte Ausgabe der Weltkunstausstellung Documenta noch immer in Erinnerung. Nächstes Jahr im Sommer geht's schon wieder los und die große Frage lautet, wie will die Documenta wieder international glänzen, ohne dass sich so ein Desaster wiederholt? Das unabhängige Documenta-Institut in Kassel hat dazu jetzt zurückgeschaut in die Documenta-Geschichte. Bei einer Tagung wurde darüber diskutiert, was in den letzten 70 Jahren in der Geschichtsschreibung der Documenta verschwiegen oder aussortiert worden ist, vor dem Hintergrund politischer Konflikte, zum Beispiel dem Kalten Krieg. Wer wurde eingeladen, wer durfte sich auf der Documenta präsentieren und wer nicht? Carsten Probst berichtet.
Gleich zu Beginn der Tagung enthüllt der italienische Kunsthistoriker Matteo Bertellet einen vermeintlichen Skandal. In den frühen 1970er Jahren kooperierte die Documenta mit der Sowjetunion und wollte KünstlerInnen des sozialistischen Realismus präsentieren. Zur damaligen Zeit wäre das einer Nobilitierung des westlichen Systemfeindes par excellence gleichgekommen. Letztlich aber scheiterte das Vorhaben im Jahr 1972, wenige Monate vor Eröffnung der Documenta 5, teils aus finanziellen Gründen, aber, so Matteo Bertellet, ein Grund für die Absage lag auch bei der sowjetischen Führung. Sie sahen, dass sie keine Kontrolle über das Projekt haben würden. Der damalige Documenta-Leiter Harald Seemann änderte nämlich ständig seine kuratorischen Pläne. Das war der Unterschied etwa zur Biennale in Venedig, wo die Sowjetführung immer die volle Kontrolle über die Ausstellungen im russischen Pavillon hatte. Dass Documenta-Chef Harald Seemann damals zur Kooperation mit Moskau bereit war, das ist nur eines von vielen Beispielen auf dieser Tagung, dass die Kasseler Weltkunstschau schon früher die politischen Grenzen der Kunstfreiheit gern testete. Oft zeugte dieses Austesten auch nicht nur von aufklärerischem Anspruch, sondern auch von Hybris und blinden Flecken. So schildert die Münchner Kunsthistorikerin Charlotte Bank den gescheiterten Versuch, queere KünstlerInnen aus Syrien auf der Documenta zu zeigen. Diese konnten ihre Werke in Syrien nie in Ausstellungen präsentieren. Die Documenta hätte ihnen ein Forum geben können, befand jedoch, die KünstlerInnen genügten den westlichen Kunstansprüchen nicht. Die Dokumenta 10 von 1997 wiederum rühmte sich, die Kunstszene des Libanons für die westliche Kunstwelt entdeckt zu haben. Doch die Libanon-Expertin Nadja von Malzahn aus Beirut hält das für eine krasse Selbstüberschätzung. Die Korrespondenz von libanesischen Künstlerinnen und Künstlern wie Helen Khal, Arif Al-Reyes oder Shafika Bhut zeigt, dass sie sich zuvor schon lange als Teil von internationalen Netzwerken gesehen haben. Und zwar Jahrzehnte bevor die Dokumenta auf sie oder ihre Nachfolgegeneration aufmerksam wurde. Die Dokumenta 14 im Jahr 2017 unter Kurator Adam Simcik wiederum wollte zwar den Mythos der Kasseler Weltkunstschau als Schaufenster zur Kunst der freien Welt hinterfragen. Sie thematisierte zum Beispiel die Mordserie des NSU, aber zugleich präsentierte sie in Athen einen zweiten Ausstellungsort und ignorierte die dortige lokale Kunstszene völlig. So schildert es die Kunsttheoretikerin Nora Sternfeld. Something didn't feel right. Irgendetwas fühlte sich daran falsch an. Die oft kolonialen, unterdrückerischen Bedingungen des eigenen Wohlstandes und des eigenen Denkens fallen in Deutschland bis heute gern noch unter den Tisch, meint die in Dresden lehrende Philosophin Nikita Davan in ihrer Keynote und sieht die Dokumenta mit ihrem Anspruch der globalen Weltkunstschau als ein typisches Produkt des deutschen Demokratieverständnisses nach dem Zweiten Weltkrieg. Kunsthistorikerin Charlotte Bank hinterfragt diesen Anspruch der Dokumenta daher ganz grundsätzlich. Was macht ein Event eigentlich global? Ich würde sagen, zuzuhören, den Bedürfnissen, Anliegen, Diskursen und Geschichten der anderen Aufmerksamkeit zu schenken, auch wenn sie ungewohnt erscheinen mögen. Aber wie wir gerade bei der letzten Dokumenta 15 vor 4 Jahren gesehen haben, die westliche Kunstwelt ist vielleicht doch nicht so offen, wie man sich das immer vorgestellt hat. Die künstlerische Leitung der nächsten Dokumenta unter der US-Amerikanerin Naomi Beckwith war bei dieser Tagung nicht anwesend, aber schon heute scheint klar, sie wird sich gegen viele Vorbehalte behaupten müssen.
Carsten Probst berichtete von einer Tagung zur Dokumenta. Und die Kulturmeldungen mit Henning Hubert, die beginnen jetzt mit einer anderen Kunstschau. Der Biennale von Venedig sollen EU-Gelder gestrichen werden.
Grund ist, dass Russland in Venedig seit Anfang Mai zurück auf der großen Kunstbühne ist und nach jahrelanger Pause seinen Pavillon bespielt. Deswegen muss die Biennale mit der Streichung von Zuschüssen der EU in Höhe von 2 Millionen Euro rechnen. Gedacht war das Geld zum Beispiel für den künftigen Einsatz immersiver Techniken. Im jetzt abgelaufenen Prüfverfahren hatten Begründungen der Biennale für die Einladung Russlands in Brüssel nicht überzeugt. EU-Technologiekommissarin Henna Virkkunen erklärte dazu auf der Plattform X, Zitat, die Kommission empfiehlt der Europäischen Exekutivagentur für Bildung und Kultur offiziell, die Förderung in Höhe von 2 Millionen Euro an die Biennale in Venedig zu kündigen. Die Finnen weiter, Kultur in Europa, finanziert mit Steuergeldern, sollte demokratische Werte fördern und schützen. Diese Werte werden im heutigen Russland nicht respektiert. Die mitregierende Lega in Italien kritisierte laut dem Nachrichtensender Euronews Brüssel. Sie schrieb, Zitat, Kultur beugt sich nicht den Brüsseler Diktaten. Man wolle von Ministerpräsidentin Meloni verlangen, die von der EU-Kommission gestrichenen Gelder mit Mitteln aus dem nationalen Haushalt zu ersetzen. Seitdem das Bild der früheren Bundeskanzlerin Angela Merkel im Berliner Bode-Museum ausgestellt ist, verzeichnet das Museum fast doppelt so viele Besucher wie zuvor. Im Schnitt kommt 85% mehr Publikum als im Vormonatszeitraum. Aktuell sind es laut Mitteilung rund 900 Besucher täglich. Ob der Trend weiter anhalten werde, lasse sich noch nicht abschätzen. Das Gemälde zeigt die frühere Bundeskanzlerin vor goldbraunem Hintergrund in einem leuchtend blauen Blazer. Die Süddeutsche Zeitung assoziierte die Farbe der FDJ-Blusen, die viele in der DDR tragen mussten. Das Bild wird im Bode-Museum noch bis zum 4. Oktober gezeigt. Danach will es Angela Merkel als Leihgabe ins Kanzleramt geben. Die Rettungsversuche für Ostseewald Timmy sind jetzt Bühnenstoff. Das Hamburger Ernst-Deutsch-Theater hat die Geschichte aus diesem Frühjahr künstlerisch aufgearbeitet und zeigt seit gestern Abend Timmy. Die Hope stirbt zuletzt. Schauspieler Fiss und Regisseur Klessinger wollten einen Abend über einen Wal zeigen und über all das, was wir in ihn hineingelesen haben. Das Theaterstück kommt als eine Art Passionsgeschichte auf die Bühne, inklusive Timmy am Kreuz. Es will dabei die Sehnsucht der Menschen nach Bedeutung in einer überreizten Gegenwart hinterfragen.
Henning Hubert war das mit den Kulturmeldungen und damit geht Kultur heute zu Ende. Die Informationen am Abend berichten nach den Nachrichten unter anderem über den Waldbrand in Andalusien. Am Mikrofon verabschiedet sich Doris Schäfer-Noske. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.